Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Hauke Ritz, Deutschland am Scheideweg. Eine Rezension von Irmtraut Gutschke. Den USA in ihrem sogenannten neuen Realismus folgen und sich gleichzeitig von deren hegemonialen Anspruch befreien. Dies betrifft auch jenes postmoderne Kulturkonzept, das auf die Bedingungen des Kalten Krieges zurückgeht. Gerade unsere humanistischen geistigen Traditionen, so Hauke Ritz in seinem Buch »Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt«, könnten Brücken sein für eine künftige Friedensordnung auf dem eurasischen Kontinent. »Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt«. Einen zugkräftigen Titel hat der Westend Verlag diesem Band des Philosophen und Friedensforschers Hauke Ritz gegeben. Zumal man sofort widersprechen möchte, auch wenn Kanzler Merz sich wie ein Gernegruß aufführt, was hängt denn momentan noch von Deutschland ab? Der Weltfrieden insofern, weil das Kriegsgeschrei, die Lieferung von Taurus-Raketen und anderen Waffen, die direkt auf Russland zielen, nicht nur unser Land in Gefahr bringen würden. Dass wir uns derzeit zumindest in einem Kalten Krieg befinden, kann niemand verneinen, der das unwürdige politische Theater um den 80. Jahrestag der Befreiung miterlebt hat. Den skandalösen Versuch, Vertreter Russlands von den Feierlichkeiten auszuschließen. Die Frage ist wirklich, wie es da je wieder zu gut nachbarlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland kommen soll. Hauke Ritz, 1975 in Kiel geboren, wurde 2013 an der Freien Universität Berlin in Philosophie promoviert. Seine Dissertation hatte das Thema »Der Kampf um die Deutung der Neuzeit«. Die geschichtsphilosophische Diskussion in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zum Mauerfall. Zu Forschungszwecken hat er seit 2014 regelmäßig Russlandreisen unternommen und unterrichtete an der Universität Gießen, der Lomonossow-Universität Moskau, der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität sowie der Universität in Belgorod. Zuletzt sei er für den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD in Moskau tätig gewesen. So die Information des Westend-Verlages, wo Hauke Ritz zusammen mit Ulrike Garou im Jahr 2022 das vielfach beachtete Buch »Endspiel Europa« veröffentlicht hat. Und wo von Garou in diesen Tagen ein neues Buch erschienen ist, mit dem Titel »Zeitenwenden – Skizzen zur geistigen Situation der Gegenwart«, das ebenfalls bald bei den Nachdenkseiten besprochen werden soll. Bei Ritz' neuem Band handelt es sich um eine Sammlung von 10 Aufsätzen, die nicht erst heute geschrieben wurden, sich aber aufschlussreich mit heutigen Problemen beschäftigen. Zum Teil wurden sie überarbeitet, auf jeden Fall aber im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen ausgewählt. Der weltpolitische Wandel, den die USA unter Donald Trump eingeleitet haben, ist in seinen Resultaten noch nicht wirklich absehbar. Aber deutlich sichtbar ist eine Verschiebung von Kräfteverhältnissen in der Welt, welche gerade Westeuropa vor ungeahnte Herausforderungen stellt. Ein altes Kriegsziel deutscher Machthaber. In einer Situation allgemeiner Unsicherheit setzt Hauke Ritz auf nüchterne Einschätzungen. Zitat: Die Abtrennung der Ukraine von Russland war ein altes Kriegsziel des Deutschen Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg, das im erzwungenen Friedensvertrag von Brest-Litowsk gewaltsam durchgesetzt wurde. Das Dritte Reich aktivierte dieses Kriegsziel erneut und weitete es noch aus, indem es neben der Aneignung der Ukraine auch noch die Vernichtung eines beträchtlichen Teils aller Russen anstrebte. Denn Hitlers Feldzug gegen die Sowjetunion war offen als rassenideologischer Vernichtungskrieg konzipiert. Zitat Ende. Und heute kommt seitens deutscher Politik schon wieder die Forderung, Russland einzudämmen. Wenn Russland gewinnt, nannte Carlo Massala sein Horrorszenario. Und der einstige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verstieg sich gar zu der Aussage, dass ein russischer Sieg schlimmer wäre als eine fortgesetzte Eskalation, die zu einem realen Weltkrieg mit Milliarden von Toten führen kann. Woher kommt diese Panik? Aus der Gehirnwäsche im Kalten Krieg? Oder mehr noch aus der Angst vor dem Verlust der eigenen Position? Weil man nicht in der Lage ist, den weltpolitischen Veränderungen Rechnung zu tragen? Neue Wirklichkeit einer multipolaren Weltordnung. Was andere Autoren bereits betonen, in der Ukraine wird ein Weltordnungskonflikt ausgefochten, in dem es dem Westen um die Eindämmung Russlands geht. Die von den USA dominierte unipolare Weltordnung wurde auf Dauer zu kostspielig. Die Außen- und Innenpolitik unter Trump sind eine Reaktion darauf. Wobei es wohl noch so manche Rückzugsgefechte geben wird. Denn im Schatten des Ukraine-Konfliktes sind unumkehrbare Veränderungen in der Welt vor sich gegangen, neue multipolare Machtzentren entstanden. Wie lange sich der Stellvertreterkrieg in der Ukraine auch noch hinziehen mag, man hofft ja, er ginge schnell zu Ende. Die Bündnisse zwischen Russland, China, Iran, Indien, Nordkorea, Vietnam und immer mehr anderen Ländern des globalen Südens und Lateinamerikas existieren. Und der Dollar sei dabei, seine Rolle als Weltwährung zu verlieren. Russland hat sowohl geografisch als auch kulturell eine sehr gute Position in dieser neuen Weltordnung, meint Taukeritz. Die USA würden irgendwann eine abgelegene Insel sein. Entscheidend ist aber nicht die geografische Ordnung, sondern die zivilisatorischen Inhalte, die dann ins Zentrum rücken. Da sieht der Autor gerade für Deutschland Chancen, zugunsten einer Friedensordnung auf dem eurasischen Kontinent wirksam zu werden. Das aber würde ein Umdenken in vielerlei Hinsicht bedeuten. Pop- und Lifestyle-Kultur als westliche Softpower. Besitzt der gegenwärtige Konflikt mit Russland eine kulturelle Dimension? Dieser bisher zu wenig thematisierten Frage widmet Taukeritz mehrere Texte. Nicht allein durch die skandalöse Ausgrenzung russischer Kultur in der deutschen Öffentlichkeit ist ein geistiges Kampffeld entstanden, was kulturelle Werte betrifft. Das hat gegenseitiges Unverständnis zur Folge und, mehr noch, eine Verhärtung von Positionen. Taukeritz schreibt, schon längere Zeit vor Beginn der Ukraine-Krise häuften sich die Meinungsverschiedenheiten zu kulturellen Fragen. Sowohl die Auseinandersetzung um die Punkband Pussy Riot als auch die Berichterstattung über die Rechte von Homosexuellen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Sotschi wurden seitens des Westens zur Anklage Russlands genutzt, angeblich fortschrittliche Werte nicht zu teilen. In der Folge haben sich die Positionen in Russland immer stärker zu einem Antiliberalismus verfestigt, der die politischen Konflikte in Europa spiegelt, aber ebenso auch dem Weltgefühl weiter Teile der Bevölkerung entspricht. Wir können das rückständig nennen, aber auch große Teile der deutschen Bevölkerung, zumal im Osten, können mit neoliberaler Identitätspolitik inzwischen auch nichts mehr anfangen. Traditionelle Werte. Das ist in Russland zum Kampfbegriff gegen den westlichen Liberalismus geworden. Wobei es solche verbindenden Werte einer paneuropäischen Kultur ja gab und zu Teilen immer noch gibt. Dazu zählt Taukeritz die Kultur der Arbeiterbewegung mit ihren politischen Utopien und ihren sozialen Gerechtigkeitsforderungen, ebenso die Kultur des Bürgertums mit ihrer humanistischen Bildung, ihrem Geschichtsbewusstsein und ihrer Unterscheidung zwischen hoher und niedriger Kunst. Soll man es Fortschritt nennen, dass dieses Wertgefüge in der Vergangenheit abgedrängt worden ist? Soll man das Orientierungsvakuum in den heutigen westlichen Gesellschaften als Ausdruck von Freiheit bezeichnen? Weil jeder sich aussuchen kann, was er oder sie glaubt, ja, wer er oder sie gerade zu sein beliebt. Wenn einem bewusst ist, wie immens die Möglichkeiten von Manipulation und Konstruktion angeblicher Wahrheiten geworden sind, führt das zur Verneinung alles Glaubwürdigen, ja auch Verbindenden. Für eine bessere Welt einzutreten, bringt immer weniger Menschen zusammen. Taukeritz meint nun, dass die Etablierung jener Pop- und Lifestyle-Kultur, die heute im Westen zu einer beinahe unhinterfragten Normalität geworden ist, nicht allein nur aus sich selbst heraus geschah, sondern dass dies mit einem politischen Willen verbunden war. Dabei geht er besonders auch auf die Untersuchungen von Francis Donner Saunders ein, der das Buch schrieb »Wer die Zeche zahlt«, der CIA und die Kultur im Kalten Krieg. Der Congress for Cultural Freedom, 1950 gegründet, hat sein zentrales Büro zunächst in West-Berlin, dann in Paris. In 35 verschiedenen Ländern gab es Niederlassungen. Heute weiß man von mindestens 170 Stiftungen, die den Transfer von Mitteln ermöglicht haben. Nachdem die geheimdienstliche Finanzierung 1966 bekannt geworden war, wurde der CCR zwar 1969 aufgelöst, aber das informelle Netzwerk von Kulturschaffenden und Zeitschriften blieb vorhanden. Und die Neue Linke begann sich mit ihrem Diversity Project mit dem Neoliberalismus zu verschwistern. Zweifellos reagiert die Popkultur auf Massenbedürfnisse. Gleichzeitig aber wurde sie zur Softpower, um, Zitat, Westeuropa für amerikanische Kultureinflüsse zu öffnen und zum anderen die Evolution der politischen Linken von den Hauptwidersprüchen des Kapitalismus auf seine Nebenwidersprüche umzulenken. Zitat Ende. Und weiter schreibt Haukeritz, die Verschiebung der Identität linken Selbstverständnisses. Weg von den Fragen des Eigentums, des Klassenkampfes und der Kritik am Imperialismus. Hin zu einem postmodernen Wertesystem, das auf Menschenrechten, Minderheitenrechten, Umweltfragen und Lebensstilthemen basiert, ist inzwischen so wirkmächtig geworden, dass Fragen, Zweifel, Gegenmeinungen kaum mehr laut werden können. Krise des Westens. Chance für einen neuen Humanismus. Innen- wie außenpolitische Konflikte haben also durchaus eine kulturelle Dimension, die man im Auge behalten sollte, wenn man auf Lösungen bedacht ist. In dem Maße, wie der Plan einer unipolaren Weltordnung scheitert, meint der Autor, würde Europa eine Wandlung bevorstehen, selbstbewusster hin zu jenen Werten, mit denen wir in den letzten 500 Jahren eine Weltkultur prägten, und gleichzeitig zu mehr Respekt, was die Vielfalt anderer Lebensweisen betrifft. Dabei sieht Haukeritz zwei gefährliche Trends, die einander gegenseitig verstärken. Den technologischen Trend, der zum ersten Mal in der Geschichte einen nahezu perfekten Überwachungsstaat ermöglicht. Und den Trend zu einer immer größeren Vermögenskonzentration. Dagegen eine notwendige Besinnung auf die Werte humanistischer Kultur in Stellung bringen zu wollen, erscheint auf den ersten Blick vermessen. Doch geht der Autor zu Recht davon aus, dass diese Werte in vielen Menschen lebendig sind und in diesen turbulenten Zeiten Halt versprechen. Sich auf verbindende Werte der europäischen Kultur zu besinnen. Haukeritz ist nicht der Erste, der solche Hoffnung Ausdruck gibt. Bei Andreas Reckwitz klang sie im Bilde eines eingehegten Liberalismus an. Ingolf Fuhr Blüdorn sprach von einem Weg in eine andere Moderne. Blüdorn schreibt, was diskursive Räume öffnen könne, in denen das Bekenntnis zu Werten, die in der Spätmoderne zunehmend verabschiedet werden, wie Inklusion in ein gutes Leben für alle in ökologischen Grenzen, Ethik des Miteinander, Demokratie, Verantwortlichkeiten, weiter gepflegt werden kann. Wobei er auch die Gefahr sieht, dass es sich dabei nur um Simulationstechniken handelt, während realgesellschaftlich die entgegengesetzte Logik gezielt forciert wird. Aus seiner genauen Russlandkenntnis heraus weiß Haukeritz um den hohen Stellenwert von Kunst und Kultur dort, der immer auch den Blick auf Europa einschloss. Jahrhundertelang war Russland, allen Konflikten zum Trotz, von engen kulturellen Beziehungen zu Deutschland geprägt. Fast kommt es einem Wunder gleich, dass die Sowjetunion, die für den Sieg über den Hitlerfaschismus mit mindestens 27 Millionen Toten den höchsten Blutzoll bezahlte, sich nicht von der deutschen Kultur abkehrte, sondern hochgebildete Kulturoffiziere, meist Germanisten, schickte, um diese zu schützen. Daniel Granin und Lev Kopelev können für viele sowjetische Schriftsteller und Intellektuelle stehen, die damals Brücken zu jenem Land gebaut haben, gegen das sie im Krieg gekämpft hatten. Diese Brücken sind gerade im Osten Deutschlands nicht nur vorhanden, sondern auch weiterhin begehbar. Die politisch proklamierte Russophobie stößt dort auf Unverständnis, ja, auf Ablehnung. Weil man sich der gefährlichen Folgen bewusst ist. Die Erfahrung in zwei Gesellschaftssystemen hat zu einer geradezu selbstverständlichen Widerstandskraft geführt, was ideologische Manipulation betrifft. Ulrike Gero, die den Osten erst jetzt kennenlernte, stellt fest, es ist der entscheidende Unterschied zwischen der Bundesrepublik und der DDR, dass die Bürger in der DDR wussten, dass sie politisch belogen wurden. Während die meisten in der alten Bundesrepublik Deutschland dachten und denken, das könne ihnen nie passieren. Und weiter, der deutsche Osten scheint mir heute die Herzkammer der Republik zu sein. Da, wo der Sozialismus, wie schlecht auch immer er war, noch residuale Formen von Gemeinschaft und sozialer Sorge hinterlassen hat. Und ein Kulturverständnis, so ließe sich hinzufügen, das stärker humanistischen Traditionen verbunden ist und mit der neoliberalen Postmoderne wenig anfangen kann. Realitätsverlust führt in die Sackgasse. Es ist plausibel, dass Verhandlungen zwischen den USA und Russland im Gange sind, ohne dass die Ukraine und die EU mit am Tisch sitzen. Es war und ist ein Stellvertreterkrieg. Das wird von Trump nicht mehr geleugnet. Die Ukraine sieht sich getäuscht und ausgebotet. Schließlich wurde seitens des Westens versprochen, dass ein Sieg ohne Gebietseinbußen zu haben ist. Aber die werden unumgänglich sein. Vom zweistündigen Telefonat zwischen Trump und Putin am Montag über eine gesicherte Verbindung erfährt man nur wenig Details. dass Putin die Bereitschaft unterstrich, an einem sogenannten Memorandum mit der Ukraine zu arbeiten. Das zu einer Friedenslösung führt und einen Waffenstillstand einschließt, kann Trump als Erfolg verbuchen. Aber ein Friedensvertrag ist nur durch schwierige Verhandlungen zu haben und nicht dadurch, dass Westeuropa den Druck auf Moskau erhöht, wie Kanzler Merz wieder einmal verlautbarte. Wie derlei Realitätsverweigerung in eine Sackgasse führt, kann einem in der Tat Angst machen. Insofern hängt der Weltfrieden tatsächlich von Deutschland ab. Wir können uns um eine Russland-einbeziehende Friedensordnung in Europa bemühen, die mit der Charta von Paris schließlich schon einmal angedacht worden ist. Oder uns dem Narzissmus unseres Kanzlers beugen, die Bundeswehr zu Europas stärkste Armee machen, mit der Aussicht, sie dann auch gen Osten einzusetzen. Chancen für Europa. Wir leben mit Russland auf einem Kontinent. Sich auf Dauer voneinander abzuschotten, sich gar feindlich zu verhalten, wäre von Schaden für beide Seiten. Für Russland weniger, wo man sich gezwungenermaßen inzwischen stärker nach Osten und nach Süden orientierte. Für Deutschland schon. Insofern hat Hauke Ritz ein Buch geschrieben, das in die Zukunft weist. Zitat: Der wirtschaftliche Wind in den Segeln, der Europa von Westen nach Osten zieht, kann auch zu der Kraft werden, die Europa helfen wird, sich aus dem gegenwärtigen Abwehrzug des kulturellen Nihilismus zu befreien und die Schätze seines vergangenen intellektuellen Lebens neu zu entdecken und wiederzubeleben. Zitat Ende. Wir haben uns in einer Ecke manövriert, aus der wir wieder herausfinden müssen. Hauke Ritz schreibt, Europa muss die paradoxe Bewegung vollziehen, einerseits den neuen Realismus aus den USA zu übernehmen und sich andererseits gerade aufgrund dieses Realismus von den USA zu lösen, um zu einem eigenständigen Pol in der multipolaren Welt zu werden. Zitat Ende. Nicht durch Aufrüstung, durch neue Großmachtsgelüste, mit der wir unsere Vernichtung riskieren, sondern als Friedensmacht. Unser Buchtipp, Hauke Ritz, Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt, erschienen im Westend Verlag im Jahr 2025 in Neu-Isenburg. Erhältlich als Taschenbuch mit 224 Seiten. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.